Plattenplausch. Plattenplausch. Lennart Wegmann. Erich Bosshoff. Der Podcast für Tischtennisfreunde. Erich, am Dienstagabend um 21:30 und ich sage erstmal herzlichen Glückwunsch zum 75.
Ja, Lennart, ebenfalls, dir auch. Dienstag 21:10 zur Champions League-Zeit kümmern wir uns mal wieder um Tischtennis.
Ja, und ich habe ehrlich gesagt die ganze Zeit in der Planung der Sendung habe ich dies und das gemacht, mit dir telefoniert, überlegt, Themen, Gast natürlich, kommen wir gleich drauf, aber ich habe jetzt gerade nochmal gesehen, 75. Sendung, das ist ja eigentlich ein ganz runder Plunder, ne?
Ja, das ist ein Stück, Wahnsinn.
75 Mal, was? Das ist doch fast nicht zu glauben. Da muss ich mir an diesem Abend wirklich auch mal ein besonderes Bier aufmachen.
Und zwar, hab ich auch.
Astra Urtyp ist bei mir heute hier in der Sendung mit drin. Astra.
Prösterchen, ja. Ich hab,
aus der verbotenen Stadt, für mich als Bremer.
Ja, ich habe mir heute mal ein Bio-Helles aufgemacht.
Ach, guck mal.
Ne?
Klasse.
Schmeckt auch gut. Ja, Lennart, Lirum Larum, lass uns direkt wieder am, weitermachen. Heutige Sendung, 75 Jahre, Jubiläum.
75 Jahre vor allen
Dingen. 75 Folgen, Jubiläum.
75 Jahre Plattenplausch, ey, das wäre auch Wahnsinn.
Das schaffen wir nicht ganz.
Nicht. Mal gucken. Aber wir gehen jetzt, Mai vor, ich glaube 2020, ne? Das ist echt Wahnsinn. Ja,
klasse. Ja, in Corona, genau.
Und heute ist eine besondere Sendung, das kann man schon mal sagen.
Es ist immer eine besondere Sendung, aber heute ist es eine ganz besondere Sendung, denn wir haben ja in unserer letzten Sendung, in der 74. Das Thema Turnierlizenz aufgegriffen, bearbeitet mit Jochen Lang von MyTischTennis. Und im Nachgang haben wir so viel Feedback egal ob positiv oder negativ, zu einer Sendung bekommen.
Und auch gute Zahlen. Die Sendung Redebedarf
unfassbar viele Hörer.
Wurde wirklich gehört, überall. Toll, haben uns gefreut.
Ja, dazu wurde uns so ein bisschen unterstellt, wir würden nur eine Seite praktisch der Medaille zu Wort kommen lassen. Und da haben wir uns gedacht, das muss sich ändern, da wollen wir was tun. Und freuen uns ganz besonders heute den neuen DTTB-Präsident Andreas Hein in unserem Plattenplausch zu begrüßen.
Hallo Andreas, willkommen im Plattenplausch.
Hallo. Danke für die Einladung.
Ja, gerne.
Andreas, grüß dich. Ich habe mir heute, muss ich dir sagen, in der Mittagspause habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich dich denn eigentlich vorstelle. Und es ist mir ein Wort ist mir hängen geblieben. Und du bist für mich der Inbegriff eines Multifunktionärs.
Das passt, ne?
Du bist aktuell DTTB-Präsident, hast aber noch einige andere Funktionen in deiner Vita stehen, in deiner Laufbahn stehen. Ich will auf gar keinen Fall auch nur einen Posten dabei vergessen, aber wenn ich mich richtig erinnere, bist du Präsident der europäischen Tischtennismarken, der Vereinigung der europäischen Tischtennismarken. Du bist Macher, Manager beim erfolgreichsten deutschen Damen-Tischtennisverein, TTC Berlin Eastside. Du bist Präsident des Hessischen Tischtennisverbandes. Wie schafft man das alles unter einen Hut zu bringen?
Also erstmal muss ich dich ja leider korrigieren. Also ich bin
das nicht
der europäischen Marken, sondern wenn schon, dann natürlich der Marken weltweit. Also der Federation of Table Tennis Manufacturer. Das ist ein Lobbyzusammenschluss der gesamten Tischtennisindustrie mit über 50 Firmen, die da vertreten sind. Und ja, das bin ich jetzt auch schon 8 oder 9 Jahre, also ziemlich lange. Und bin auch jetzt erst wiedergewählt worden in Busan, allerdings auch mit einer Einschränkung. Man muss einfach mal sehen, wie sich das auch beim DTTB entwickelt, wenn der Vorstand geschaffen wird. Ansonsten ist das halt eine Funktion, wo du mit der ITTF im Prinzip zusammensitzt in allen Fragen des Equipments, des Materials und natürlich die Seite der Firmen, der Brands und der Hersteller vertrittst. Und der TTC Berlin Eastside ist auch der erfolgreichste deutsche Tischtennisverein. Denn
das habe ich doch gesagt.
Kammermeister, nein, Damenverein. Wir sind erfolgreicher als Borussia Düsseldorf. Wir haben mehr gewonnen, weil natürlich auch die ganzen DDR-Meisterschaften dazu zählen, ja, die man in den 60er, 70er, 80er gewonnen hat.
Die klar, Erik, ausgeklammert, klassisch.
Ja, aber klassisch natürlich, ja, wird vergessen. Aber auch hier, das mache ich jetzt seit in der Verantwortung eigentlich seit ich glaube, 11. oder 12. Saison. Und man bleibt dann halt irgendwie hängen. Das ist halt mein Verein geworden. Mhm. Und deswegen mache ich das. Und was mache ich noch? Ach, in Hessen, Präsident. Ja, da sitze ich ja auch schon seit jetzt über 20 Jahren im Präsidium. Bin gewählt worden, als Werner Schager Weltmeister wurde. War vielleicht ein gutes Zeichen. Und erst als Vizepräsident der Leistungssport und jetzt auch 7, 8 Jahre auch Präsident. Im Prinzip habe ich damit angefangen, das dann auch intensiver zu betreiben oder auch mit mehr Zeit. Als ich bei Jünger aufgehört habe, da war ich ja auch als Prokurist viele Jahre tätig und bin dann und habe dann die Geschichten, die man eigentlich alle ehrenamtlich überhaupt nicht ausführen kann. Das sind alles Jobs, die viel Zeit in Anspruch nehmen und wenn man dann eben arbeiten will, das geht eigentlich gar nicht.
Umso schöner, dass wir dich jetzt erwischen hier in unserer Jubiläumssendung, Andreas. Wo erwischen wir dich eigentlich gerade? Wo erwischt man so einen Präsidenten am Dienstagabend?
Ich bin gerade in meinem Haus in Ungarn und weil ich hier am ruhigsten arbeiten kann, wenn was ist. Und ich habe jetzt auch seit heute Morgen 8:30, 9 bis jetzt fast durchgehend irgendwelche Videokonferenzen, wie soll das anders sein, zur Turnierlizenz, zur Turnierwelt gehabt und auch andere Dinge, die ständig anfallen. Und also beim DTDB ist so viel im Fluss im Moment, dass eigentlich alleine das 60 Stunden die Woche sind und die anderen Tätigkeiten, ja, die sind eigentlich ziemlich eingestellt. Und trotzdem hatte ich Zeit, am Wochenende mal 2 Spiele von Berlin mir anzuschauen.
Mhm. Und jetzt mal als Plattenplauschgast hier aufzutreten, das freut uns natürlich ungemein.
Ja gut, also abends um 9:30, da habe ich dann meistens doch Zeit.
Das ist freut uns. Ja, super. Und du hast es angesprochen, es sind stürmische Zeiten im Deutschen Tischtennis, Bund. Ich glaube, dass das nicht nur über die Turnierlizenz, die jetzt ja die letzten Wochen, glaube ich, schon in aller Munde war. Ich habe selten so ein Thema von der Basis fast in jeder Halle, in der ich jetzt mich so rumtreibe, irgendwie als Thema gehabt oder dass das so ja aufgeploppt ist und auch so für Diskussionen gesorgt hat. Aber auch insgesamt DTDB natürlich momentan in so einer Übergangsphase. Du hast es vorhin auch schon leicht angesprochen. Der Verband wird umgebaut, wird ja, aktualisiert, kann man sagen. Es wird wahrscheinlich jetzt dazu kommen, dass es einen Vorstand gibt beim DTDB auch und das Präsidium sicherlich in einer anderen Rolle dann irgendwann auch tätig sein wird, wirklich vielleicht dann eher wirklich so ein Ehrenamt auch bekleiden kann. Du bist jetzt gewählt worden, das ist eine Übergangsperiode. Vielleicht direkt am Anfang mal den Blick in die Zukunft werfend und auch die Frage wagend, was hast du dir vorgenommen jetzt für die erste Amtszeit, die ja wirklich eine besondere Amtszeit ist, weil relativ schnell jetzt wieder neu gewählt wird? Und wo siehst du dich beim DTDB jetzt auch vielleicht mittelfristig, Andreas?
Ja gut, das ist ziemlich klar, dass die Amtszeit Mitte September endet als Präsident. Das
genau.
Wird ja dann ein Präsidium gewählt, welches wirklich ehrenamtlich, wie ich sag mal in einer Firma, wie in einer AG als Aufsichtsrat fungiert dieses Präsidium, während die Arbeit, was im Moment eben im Präsidium gemacht wird, auf die Hauptamtlichkeit dann verlagert wird. Es wird 3 Vorstände geben, die eben dann ja die Geschicke des DTDB leiten werden, weil ich habe es ja eben gesagt, das ist ein 40-60-Stunden-Job in der Woche für einen Präsidenten alleine und das funktioniert eigentlich ehrenamtlich gar nicht. Ja, das ist eigentlich nicht machbar. Und das hat man erkannt und hat deswegen das schon vor 2 Jahren eingeleitet mit der Satzungsänderung, die ja dann auch einvernehmlich, ich glaube sogar mit 100% angenommen wurde, nach ein paar internen Diskussionen. Und in der Zeit, wo halt die Satzungseintragung ist und so wie es aussieht, wird es, also wie gesagt, Mitte September werden wir dann den außerordentlichen Bundestag haben, sollen ja die Geschäfte weitergehen und Es sind einfach so wichtige Dinge wie jetzt eben die Turnierlizenz, Turnierwelt, aber auch viele andere Sachen, die gar nicht so auf der Tagesordnung stehen, für ich sage mal, den normalen Spieler. Die müssen weitergeführt werden und ja, und das mache ich im Moment. Was ich in Zukunft machen wird, das wird man sehen, aber ich werde sicher nicht in ein ehrenamtliches Präsidium gehen, das als Aufsichtsrat fungiert. Da bin ich ein bisschen zu jung noch dafür. Das sollen dann vielleicht andere machen, die da mehr Erfahrung haben. Und ich bin eher jemand, der was macht, der was umsetzen will, der Ideen hat und nicht der am Ende dann die Aufsicht über diese Ideen führen will.
Okay,
Okay,
das also
ist.
du willst noch was bewegen und willst nicht nur ja, in der Beobachterrolle stehen.
Ja, also wer meinen Werdegang gerade im Tischtennis verfolgt, der sieht doch genau, ich in Berlin angefangen habe, war das Ziel mal einen deutschen Meistertitel zu gewinnen. Und ich weiß noch genau, wie das entstanden ist. Der damalige schon Präsident war, der Alexander Teichmann, der war bei mir zu Hause und ich hatte eine Verbindung zu Berlin schon immer auch über Yoga und ich habe immer gesagt, mit eurem Etat deutscher Meister zu werden, das ist doch ein Kinderspiel und dann irgendwann hat er mich nachts um 3 überredet, dass ich es halt mal mache. Dann haben wir in der ersten Saison, wir haben gerade gestern am Sonntag nochmal die Bilder so als Erinnerung ein bisschen angeschaut. Davon haben wir gleich das Triple, also auch die Champions League gewonnen, damals in Istanbul. Und dann habe ich gesagt, jetzt kann ich ja aufhören. Naja, jetzt bin ich halt, ich sag mal, bis heute irgendwie dabei, ja.
Hat nicht so gut geklappt.
Hat dann da, aber ich hatte zumindest recht behalten, ja. Dass es also möglich war. Und ja, es ist halt immer wieder eine neue Herausforderung, auch das zu machen, weil viele verstehen ja nicht, naja, wenn man 9-mal deutscher Meister war, ja, also für mich ist halt auch die Motivation, ich mag es gar nicht, wenn andere gewinnen, ja. Also von daher wollen schon die Nummer 1 sein. Und das sage ich eigentlich auch im DTDB sportlich gesehen, auch wenn es schwierig ist, aber die Zielsetzung kann ja nicht sein, eine Silber- oder eine Bronzemedaille oder überhaupt eine Medaille zu gewinnen. Eigentlich muss das Ziel immer sein, das Höchste zu gewinnen, also eine Goldmedaille, eine Weltmeisterschaft. Und ich sage mal so, mein persönlicher Traum wäre mal, bei einem Mannschaftsfinale, bei einer WM oder bei Olympia zu sein und wir schlagen die Chinesen, ja. Also
Da bist du,
das
glaube ich,
wäre
nicht
so.
alleine, Andreas.
Also wenn ich das mal erleben sollte, da würde ich auch die ganzen WM-Titel der Fußballmänner oder so gerne dafür eintauschen, weil ich glaube, das ist so für die Tischtennis-Freaks, das wäre schon der ganz große Traum nochmal, ja, wenn wir das
Ja,
schaffen würden, irgendwie.
genau, und ich meine, wir haben natürlich ein paar Themen mit dir zu besprechen. Wir haben auch in den letzten Wochen natürlich unter anderem über die Turnierlizenz gesprochen. Das soll hier auch nicht hinten runterfallen, ganz und gar nicht. Aber wo du es gerade angesprochen hast, heute gerade, Erich, wir haben es beide gelesen und sofort getickert natürlich, wurde das ja erstmal vorläufige Aufgebot, weil es natürlich noch vom DOSB letztendlich final dann verifiziert werden muss, wurde das Aufgebot aber zumindest vom DTTB für die Olympischen Spiele in Paris bekannt gegeben. Und frage dich mal als Ersten, bevor wir den Präsidenten natürlich auch zu einer Einschätzung kommen lassen wollen, warst du überrascht? Warst du überrascht oder hast du damit gerechnet jetzt?
Um ehrlich zu sein, habe ich genau so, wie es jetzt nominiert wurde, hätte ich es auch vielleicht sogar gemacht. Es ist natürlich unglaublich bitter für Patrick Franziska, der, glaube ich, im Moment in einer unfassbar guten Form ist, beim WTT-Turnier gegen Malong gewonnen hat, gerade die Champions League gewonnen hat, mit Saarbrücken da den Titel verteidigt hat.
Wir müssen es vielleicht noch kurz sagen, ne? Also die drei Spieler, die
Genau, die drei
für
Spieler sind für das Einzel sind es Dang Chu und Dimitri Ovtcharov und für die Mannschaft kommt Timo Boll dazu. Patrick Franziska ist die Nummer 4.
Und bei den Damen sind Nina Mittelham, Shan Xiaonan und Han Ying nominiert worden. Das ist für mich jetzt keine große Überraschung. Han Ying ist noch ein großes Fragezeichen, hat sich bitter verletzt, glaube ich, an der Achillessehne. Ich habe jetzt nur gelesen, OP ist gut verlaufen, drücke natürlich auch von hier die Daumen, dass das für Paris klappt, weil natürlich total wichtig ist fürs Team. Und der vierte Platz ist bei den Damen noch nicht belegt worden, der ist noch offen.
Schöne, schöne, schöne Anekdote zu Han Ying, ja. Das ist sicher sowas, was ihr gerne hört.
Ja, her damit.
Wir waren, meine Familie und ich, wir waren letzte Woche, also in der Woche vor Ostern, sind wir auf eine Kreuzfahrt gefahren. Und war erst der Landausflug in Brindisi, ganz unten in Italien, im Süden. Und da muss man mit so einem Shuttlebus vom Schiff, fährt man in die Innenstadt und dann wieder zurück. Und dann kommt auf der Rückfahrt auf einmal, kommt eine Chinesin rein. Dann sage ich zu meiner Frau, die ist ja auch Chinesin, sage ich, schau mal, die sieht doch aus wie die Han Ying. Und sagt meine Frau, ja, sieht ihr so ähnlich. Du, ich mache mal ein Foto. Ich schick ihr mal ein Foto der Han Ying. Die soll mal sehen, da ist eine, die so aussieht wie sie. Dann schauen wir, habe ich gesagt, nee, jetzt warte mal. Ich schaue die jetzt mal länger an. Habe ich ihr so ins Gesicht geschaut, so vom Abstand 1,5 Meter. Auf einmal, die guckt auch, werden ihre Augen immer größer, meine. Und dann sagt sie, das gibt's doch nicht, was machst du hier? Und also dann war die im selben Schiff. Dann war noch der Young neben mir und also war unglaublich, ja, sitzt dann da in so einem Bus in Italien. Letzte Mal hatte ich sie noch gesehen, da war ich zufällig dabei in Doha bei der Verletzung, ja, da noch Rollstuhl organisiert, dann sitzt die da in dem Schiff und also ich kann sagen, die Kreuzfahrt ging auch nach Griechenland Richtung Athen, also sie hat es geschafft, die Akropolis hochzulaufen.
Oh, das macht Hoffnung. Das macht auch
Ja, und
Hoffnung.
dann
Das
wird's
macht
ja auch
schon
für den
Hoffnung,
Eiffelturm,
ja.
dann wird's ja, dann muss es doch auch für den Eiffelturm reichen, oder? Im Sommer.
Ja, sie muss ja nur ein Spiel gewinnen, ne? Immer so, das. Nein,
Die Chancen
also
stehen,
die
glaube ich,
sieht
wirklich
gar
ganz
nicht so
okay, ne?
schlecht
Ja,
aus
genau.
bei ihr.
Ja.
Aber ich habe bei jedem Schritt oder so, wenn ich sie so laufen sehen habe, weil sie hat dann schon ein bisschen gerumpelt, aber sagt, sie hat keine Schmerzen. Das ist eher eine Frage der Dehnung dieser Achillessehne. Aber ich habe immer gesagt, ja, mach mal lieber ein bisschen langsam und musste da jetzt, aber sie war da recht entspannt. Also ich bin da recht guter Dinge im Moment, ja. Dass wenn sie noch 2, 2,5 Monate dann trainieren kann, vernünftig, dass das sogar reichen kann, ja.
Also richtige Entscheidung, da auf sie zu setzen. Wie hast du jetzt, also A, wie hast du es jetzt gesehen? Du wusstest natürlich vor der Veröffentlichung Bescheid. Wie hast du jetzt die ja unglaublich schwierige Entscheidung von Rossi bezüglich der vier zu nominierenden Herren jetzt gesehen? Und inwieweit bist du als Präsident da, der ja auch sehr leistungssportaffin ist, das hast du gerade gesagt, deine Vita zeigt ja, dass du in dem Bereich, vor allen Dingen in dem Bereich, sehr, sehr viel schon gemacht hast. Inwieweit bist du da eingebunden oder ist das sozusagen eine Entscheidung der sportlichen Abteilung, nenne ich es mal,
Das
um Richard Krause und die Nationaltrainer?
ist eine reine Entscheidung zwischen, da sitzen Richard, Lars Hilscher und natürlich Jörg Roskopf zusammen. Ich weiß, dass die das tagelang alle Szenarien durchspielen und dann in dieser Geschichte zu einer wirklich ganz, ganz schwierigen Entscheidung kommen mussten. Ja, von daher, also ich war froh, dass ich da gar nichts mit zu tun habe. Irgendwann, weiß nicht, so vor einer guten Woche oder vor 1,5, 2 Wochen ist es, glaube ich, schon her, informiert wurde, wer nominiert werden wird. Das war auch sehr lange im Vorfeld den Spielern gesagt. Also über ein Jahr vorher wurde der Fahrplan festgelegt, dass dann Ende März 2024 die Nominierung eben erfolgt, um denen, die nominiert sind, auch die Möglichkeit zu geben, sich ganz konzentriert auf Olympia vorzubereiten. Und ja, ich bin froh, dass ich da keine Entscheidung treffen musste. Und ich glaube, das kann jeder irgendwo auch so sehen, dass das so schwierig ist, dass man da wirklich dankbar ist, wenn man nicht unbedingt das entscheiden muss. Ja.
Ja.
Ja, das
Ja,
glaube ich.
ich glaube, also sehe ich ähnlich. Ich glaube, ich hätte, ich hab, Erich, ich wundere mich, dass ich habe es jetzt anders, ich hätte es nicht getippt, dass ich habe geglaubt, dass Rossi den Franziska mitnimmt.
Und den Timo zu Hause lässt?
Nee, den Timo als Vier mitnimmt, aber ich habe schon gedacht, als er jetzt wieder so gut gespielt hat, bringt natürlich so viel Erfahrung mit,
Und
dass, boah, es
wen
ist.
zu Hause lassen?
Ja, also den Timo
Ja,
sozusagen
dann auf
als
die
Platz
Bank
vier,
setzen, sagen wir
ja,
es mal
den,
so.
genau, ich hätte gedacht, dass Timo Boll auf vier platziert wird als Backup und sie die drei etwas jüngeren Kollegen ranlassen. Aber ja, es gibt für beide
Ich glaube, es
Entscheidungen
gibt für alles
für,
Argumente, ne? Ich glaube, die
genau.
Erfahrung von Timo Boll kannst du bei so einem Turnier, ja, auf die ist auch schwer zu verzichten, ne?
Ja. Andreas, kurz,
Du hast halt auch immer das erste Spiel, ist das Doppel, ja?
Ja.
Das darfst du nie vergessen.
Aber wie spielen Sie jetzt Doppel? Das habe ich mich gefragt. Also, weil ich hab jetzt keine Ahnung.
Timo wird immer im Doppel spielen am Anfang, denke ich.
Ja, ja. Muss er
eigentlich. Von daher, ja, Linkshänder, ja, kann mit jedem von denen normal Doppel spielen. Und, aber ja, das ist also eine ja, also das ist schwer, muss man wirklich sagen. Und es, also ich hätte mich am liebsten natürlich über Patrick und Timo gefreut, weil zwei Hessen, das ist unser Anspruch in Hessen, ne? Dass die möglichst von uns natürlich kommen. Also, aber schwierige Entscheidung, ja.
Du bist vor allen Dingen im Damentischtennis ja auch mit Expertise ausgestattet, hast ja jetzt nicht umsonst auch mit TDC Eastside einen Damenverein da jetzt auch aufgeführt als den erfolgreichsten. Das ist der vierte Platz noch frei geblieben. Du hast dich in einem Interview, dass dir dann, wenn man so sagen kann, so ein bisschen auf die Füße gefallen ist, beim Deutschlandfunk ja auch schon bei der WM ein bisschen dahingehend dich geäußert, dass du Annette Kaufmann, glaube ich, sehr gerne ja, noch stärker involviert siehst, noch stärker eingebunden siehst, auch frühzeitig für große Turniere nicht nur im Kader, sondern auch an der Platte sehen wollen würdest. Jetzt ist der vierte Platz noch frei für Paris. Was glaubst du, welche Kandidatinnen sind da noch im Spiel? Also, oder ja, was ist da so deine Einschätzung?
Ja, das ist natürlich jetzt eine Suggestivfrage, ja. Ich weiß natürlich, wer da noch im Spiel ist, und deswegen werde ich dazu auch wenig sagen oder gar nichts. Aber es muss so sein, auch hier, das erste Spiel ist ein Doppel. Du hast mit Chan, also wenn du Han Ying hast, hast du mit Chan Middleham natürlich ein sehr, sehr gutes Doppel zur Verfügung, ja, was zumindest wahrscheinlich stärker ist wie die Doppel, außer das chinesische und japanische Doppel. Und ansonsten musst du auch hier schauen, was ist die beste Alternative, die du im Prinzip aufstellen könntest. Ja, wer? Und da haben wir halt kein zweites eingespieltes Doppel im Moment, ja. Das ist eine schwierige Sache, und vielleicht sollte man auch dann in Zukunft jetzt bitte wieder nicht als Kritik verstehen, sondern einfach aus Erfahrungen, ja, ganz bewusst auch die Doppel bei den großen Turnieren, also von WTT, ja, so besetzen, dass man da mehr Alternativen im Vorfeld zur Verfügung hätte, von denen man weiß, was sie spielen können, ja. Und bei Nina und Nana ist natürlich auch, die spielen jetzt seit, weiß nicht, 4 Jahren zusammen doppelt im Verein.
Das ist so natürlich ein Vorteil, ja.
Ist auch ein großes Plus.
Ja, ne? Auch nochmal ihre 5-6 Spiele gegen Gegner. Und das ist natürlich schon ein Faustpfand, wenn du eingespieltes Doppel hast, ja.
Ja, fast elementar, ne? Und dann hast du noch mit Dang Chu und Nina Mittel haben jetzt auch das Mix bekannt gegeben.
Die waren ja qualifiziert.
Genau, die waren qualifiziert und sind auch echt einfach ein starkes Mix. Da glaube ich auch, dass da was geht Richtung Medaille. Bin ich fest von überzeugt. Auch ein spannender Wettbewerb ist hier, dieses Mix-Doppel. Ja, mal gucken.
Ja, ja, wird aber auch vernachlässigt. Ja, wir spielen viel zu wenig Doppel, ja, auch im Jugendbereich schon. Da wird oft kein Doppel gespielt, also bei ganz vielen Turnieren Star Contender in der Jugend, ja, da wird ein Tag später angereist, weil das ist ja immer so gestaltet, du hast erst die Jungs, dann die Mädchen, und dann wird in dem Mitteltag wird Mix noch gespielt, und wir fahren da oft gar nicht hin, und dann spielen die gar kein Mix. Und ich habe jetzt auch schon gesagt, das ist ein olympischer Wettbewerb. Verzichtet von mir aus aufs Doppel, aber nicht auf das Mix, weil beim Mix können wir Medaillen gewinnen. Im Doppel können wir bei Olympia keine gewinnen, ja. Da brauchen wir es nur in der Mannschaft. Und das muss man einfach auch im Kopf ein bisschen mehr reinbekommen.
Ich bin, seit ich 14 bin ich extremer Freund und Fan von Mixed. Und hab da extrem. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht immer, und ich glaube auch, dass das eine sehr, sehr gute Entscheidung war vom Olympischen Komitee, diese Variante wieder mit reinzunehmen. Ich finde das eine fantastische Durchmischung.
Ich denke auch, weil das ist ein sehr taktisches Spiel, ja. Da geht es noch viel mehr darum, wie eben im normalen Doppel die Stärken oder die Schwächen des Partners eben zu nutzen, beziehungsweise eben die vom Gegner dann auszuspielen. Und das macht es eigentlich interessant, dass da muss ein bisschen mehr gedacht werden noch, ja.
Ja. Ja, auf jeden Fall spannende Mannschaft oder spannende Teams, die jetzt da an den Start gehen. Ich immer, wenn so eine Nachricht von Olympia kommt, dann merke ich so richtig, dass es anfängt auch zu kribbeln, dass ich richtig Bock habe, da das zu verfolgen. Olympia in Paris wird auf jeden Fall ein Ding. Zumal ja auch echt viele andere Nationen dieses Jahr gefühlt so stark wie noch nie waren, vor allem europäische Nationen. Erich, wir haben es im Plausch schon häufiger besprochen. Glaube ich, sind wir alle sehr gespannt auf das, was im August, Juli, August dann in Paris passiert.
Absolut. Jetzt haben wir nach vorne geguckt, auf die Olympischen Sommerspiele. Jetzt müssen wir die Gelegenheit und die Chance nutzen, auch nochmal 2-3 Wochen zurück zu blicken mit dir, Andreas, und über die Turnierlizenz sprechen. Wie Lennart ganz am Anfang schon erzählt hat, ist es im Moment das beherrschende Thema in allen Tischtennishallen in Deutschland. Der Aufruhr zuerst war riesengroß, die Kritik war riesengroß. Und es wäre jetzt für uns mal spannend, nachdem wir die Ausführung und Sichtweise von Jochen Lang gehört haben und auch diskutiert haben, mal eine Sicht vom DTTB und vom Präsidenten dazu zu hören.
Ja, auch hier muss man ja ein bisschen ausholen. Die Diskussion, die ist ja seit 3 Jahren, ich glaube auch seit 3 Jahren ist klar, dass die Turnierlizenz kommt. Die wurde mit ganz, ganz großer Mehrheit angenommen. Vor jetzt 1,5 Jahren wurde dann der DTDB beauftragt, diese Turnierlizenz umzusetzen, aus guten Gründen. Es hätte keinen Sinn gemacht, in 16, 17 Landesverbänden eine eigenständige Turnierlizenz eben einzuführen oder zu führen überhaupt. Und dann hätte diese Einführung eigentlich im Verlauf des letzten Jahres soweit vorbereitet werden sollen, dass, und das steht eben, ist eben auch beschlossen, sie zum 1.7.24, da soll sie, also gemäß WO, eingeführt werden, eben soweit fertig ist. Das ist dann leider aus verschiedensten Gründen beim DTDB nicht passiert, sodass der Hauptauftrag war, die Umsetzung, also auch an mich, diese Umsetzung der Turnierlizenz zum 1.7.24 zu ermöglichen. Das werden wir schaffen. Und es gab dann es gab einige Diskussionen, wo es darum ging, wie diese Turnierlizenz eingeführt werden soll, ob sie was kosten soll und ähnliches mehr. Fakt ist, dass aus 3 Gründen die Turnierlizenz kommt. Es sind zum einen immer noch offene versicherungstechnische Fragen, insbesondere ein Unfall passiert oder ähnliches, wer haftet. Die zweite Geschichte ist, dass man natürlich damit auch Geld generieren möchte, um Tischtennis weiterzuentwickeln, insbesondere im digitalen Bereich. Also die Turnierwelt, die wir einführen wollen, da reden wir von einem mittleren 6-stelligen Betrag, der aufgebracht werden muss. Mhm. Einer der wichtigsten Gründe ist natürlich auch, dass wir eben den Turnierspielern, insbesondere auch die das vielleicht freizeitmäßig nur machen, also die noch keinem Verein angehören, eine Plattform geben wollen, um auch Konkurrenzangeboten da eben vorzugreifen und Tischtennis auch für andere Gruppen greifbarer machen wollen. Ja?
Das du hast gerade die 3 Gründe. Ich habe natürlich aufmerksam Online-Veranstaltung von Tischtennis in Deutschland auf YouTube nachgehört. Dieses Thema mit diesem Versicherungsschutz, das leuchtet mir persönlich gar nicht so richtig ein, weil also diesen Versicherungsschutz, also das als Argument anzuführen, gab es ja die letzten 50 Jahre auch nicht. Also was ist der Ausschlag? Also ich verstehe diesen Versicherungshintergrund nicht.
Wenn man im Sportverein Tischtennis spielt, ist man im Normalfall, weil der Sportverein, der Tischtennisverein, dem Landessportbund angehört, über die Versicherung im Landessportbund über die Sportversicherung dort versichert. Ja? Mhm. Mhm. Also, wenn ich ein Punktspiel habe, bin ich versichert. Wenn was passiert, werden alle Kosten, die daraus entstehen, eben bezahlt. Durch diese Versicherung über den Landessportbund. Mhm. Jetzt ist insbesondere die ARAG, die 15 Landessportbünde in Deutschland versichert, der Auffassung, dass ich immer, wenn ich an einem Turnier oder an einer Veranstaltung teilnehme, vom Verein entsendet werden müsste. Das bedeutet, beim Mannschaftsspiel ist ganz klar, wenn Dortmund gegen Homburg spielt, dann ist man für den Verein da tätig. Ja? Mhm. In dem Moment ist die Auffassung der ARAG, aber wenn ich mich selbst anmelde, das heißt, ich fahre zu den Stadtmeisterschaften von Frankfurt, gehe dorthin, sage, hier bin ich, Andreas Hein, zahle mein Startgeld und spiele, bin ich nicht vom Verein entsendet, sondern ich mache das auf
eigene meine Rechnung.
Eigenen Rechnung und eigenen Wunsch dahin. Ja? Mhm, jetzt kann man natürlich argumentieren, was ich auch lange gemacht habe, muss ich ehrlich zugeben, und sage, ja, aber ich spiele ja für einen Verein, Spielberechtigung und all diese Dinge. Nach Auffassung, wir haben mehrere, unseren Justiziar, wir haben andere Fachbüros gefragt, also juristische, die sagen uns alle, sie würden nicht gerne in einen solchen Prozess gehen. Sie sehen da eine Gewinnchance von 50%. Und dann sage ich als DTDB-Präsident oder sagen wir mal viel, viel mehr noch als Vertreter eines Landesverbandes, dem Hessischen Tischtennisverband, dieses Risiko möchte ich meinen Spielern oder unseren Spielern in Hessen oder auch in Deutschland eigentlich nicht ausgesetzt werden, dass wir in einen Prozess gehen. Und ich meine, da geht es um Berufsunfähigkeit vielleicht oder andere Dinge. Also da kann es nicht nur um 2000 Euro Arztkosten gehen oder Krankenhauskosten, sondern um ganz andere Beträge. Das muss bei dieser Rechtslage, die wir ansonsten nur vor einem Gericht hätten können klären, und da wissen wir auch, wie lange sowas dauern kann, dann sagen wir, dann versichern wir es lieber.
Mhm. Ja, also
das ist auch ein Argument, das kann man auch anders sehen. Mhm. Aber ich, und das ist nicht nur ich, sondern die große Mehrheit oder eigentlich alle Verbände sagen, dieses Risiko möchten wir nicht eingehen.
Das war sicherlich auch nicht der Hauptgrund, sondern ein Grund, der jetzt angeführt wird, der sicherlich diskutiert werden kann. Es gab ja auch jetzt sehr viele Stimmen in den Foren, die sich auch aus diesem Versicherungsbereich gemeldet haben und das da sicherlich auch kritisiert haben. Ich bin da zu wenig Experte, um das abschließend auch bewerten zu wollen, zu können. Ich glaube, Andreas, was ich jetzt so gehört habe in den Hallen, was so fast der noch größere Punkt an der Kritik war oder an der Turnierlizenz war, die Art und Weise, wie es, glaube ich, wie es veröffentlicht wurde. Also mit dieser relativ einfachen, sag ich mal, Meldung auf der Tischtennis.de-Seite. Und du hast gesagt, das ist ein Prozess, der schon lange läuft. Das hatte ich jetzt im Hintergrund auch schon gehört und auch diesen Begriff kannte ich. Aber eben
ich zum Beispiel nicht.
Genau, du nicht, Erich, und die breite Masse, glaube ich, auch nicht. Würdest du jetzt im Nachgang, wenn du dir das alles anschaust, auch was sozusagen dann ja losgetreten wurde, sagen, so von der Kommunikationsstrategie, von der Öffentlichkeitsarbeit, was jetzt dieses wichtige, für viele wirklich große und wichtige Thema, weil es werden ja zum Glück immer noch extrem viele Turniere ausgerufen, es gibt extrem eine hohe Anzahl an Teilnehmenden in diesen Turnieren, es ist ein Riesenbestandteil im Wettkampfbetrieb vom Tischtennis deutschlandweit. Würdest du im Nachgang sagen, dass diese Meldung oder diese Kommunikation ja nicht perfekt war, beziehungsweise einfach nicht dem gerecht wurde, was es vielleicht ausgelöst hat?
Sag doch einfach, sie war schlecht oder also red doch nicht drumherum, ja.
Ja, ich würde dich ja gerne dazu hören. Also ich.
Die ist immer dann schlecht, wenn sie schlecht angenommen wird. Von daher muss man sagen, sie war offensichtlich nicht gut. Ja? Mhm, jetzt muss man allerdings auch mal genauer schauen. Wenn man sich zum Beispiel die Verbände Bayern und Hessen, die darüber schon länger informiert haben, ihre Spiele auf Kreistagen, auf letztes Mal zum Beispiel in Hessen am Beirat, haben darüber auch eine Diskussion geführt. Da kam relativ wenig. Mhm. Ja? Also es ist eigentlich, wäre es auch Aufgabe der Landesverbände gewesen, diese Diskussion, die ja schon lange ist, auch dass es was kosten wird, in die Verbände reinzutragen bei ihren Versammlungen, die überall ja ein bisschen anders heißen, um das Thema mal zu diskutieren, ja. Und das ist eben überhaupt nicht passiert. Das war sicher der größte Fehler, dass man da nicht schon vor einem Jahr, aber es gab auch vor einem Jahr, wenn man mal genauer schaut, da haben sich schon einige drüber aufgeregt, ja. Aber es hat niemand so, wie das halt oft so ist, erst wenn es dann auf einmal vor der Tür steht, jetzt wird's ja doch ernst, ja, hat man sich dann damit befasst. Ich denke, wir sind alle einer Meinung, auch ihr oder auch die Leute in den Hallen, ich bin ja auch in der Halle und trainiere oder spiele ja auch noch, ja, dass wir investieren müssen in unseren Sport. Dann gibt es zwei Meinungen dazu, wie man das macht. Mal davon abgesehen, dass wir natürlich versuchen, andere Einnahmen zu generieren. Wir haben ja auch einen neuen Sponsor gefunden und so. Aber man kann alle Ausgaben immer umlegen auf die Allgemeinheit. Das heißt, dann kostet 100.000 Euro etwas. Dann zahlt jeder Landesverband in der Größe ein, wie er Mitglieder, sprich wie er Vereine hat. Oder der zweite Weg ist, man belastet die, die mehr in Anspruch nehmen, wie zum Beispiel den Turnierspielern, mit den Dingen, die er auch in Anspruch nimmt. Das wird sehr kontrovers diskutiert, aber im Bundestag, also sprich bei den Verbänden, ist da eine klare mehrheitliche Meinung, dass man sagt, man nimmt also das Verursacherprinzip, sprich die Turnierspieler, die eine Leistung A in Anspruch nehmen, B eine ganz hervorragende Turnierwelt in einem Jahr haben, die nimmt man eben dann etwas mehr in Anspruch. Und jetzt sind wir mal ehrlich, also wegen 5 oder 10 Euro im Jahr Turnierlizenz bezahlen, da hört keiner auf, Tischtennis zu spielen. Also wer das
macht. Nein, ich glaube, ich glaube, man hätte sogar 20 oder 30 Euro dafür nehmen können. Was ich gehört habe, also Feedback, was ich mitbekommen habe von Aktiven, du musst jetzt oder du sollst jetzt für etwas bezahlen, wenn du Turniere spielen möchtest, kriegst aber erstmal nichts zurück.
Ja.
Weil aktuell diese Turnierwelt eben noch nicht, sie ist noch nicht da. Und genau. Das finde ich ist, das glaube ich und das verstehe ich auch, ist vielen Aktiven ein Dorn im Auge.
Ja, wir haben halt da ein Problem, dass das etwas verschlafen wurde beim DTTB, dass wir da hinten dran sind ein Jahr, haben allerdings in der WO das Datum 1.7.24 beginnt, haben wir keine Turnierlizenz, kann eigentlich gemäß WO keiner irgendwo ein Turnier spielen. Mhm. Es gab auch aus den Landesverbänden nirgendwo einen Antrag, das auszusetzen, das um ein Jahr zu verschieben. Mit anderen Worten, der DTTB hat das, was beschlossen wurde, in dem Fall von den Mitgliedern, auch umzusetzen. Das hätte man ja auch kostenlos machen können, kann jetzt als Argument kommen. Nur kostenlos würde für uns bedeuten, wir warten ein Jahr, bis wir diese Turnierwelt haben. Und ich glaube, das wird wirklich gut. Da gibt es erste Entwürfe, die wurden ja auch vorgestellt letzten Mittwoch.
Genau, die haben wir gesehen. Ja, das sah alles wirklich, das sah fantastisch aus.
Gut, ja. Und aber die Kosten, die bis dahin auflaufen würden, durch Versicherung, durch Support, also alles, was da eben im Hintergrund läuft, und da rede ich noch nicht mal die Investition in diese Turnierlizenz, in dieses Modul, die wären ins Sechsstellige gegangen. Und da muss ich dann halt auch sagen, irgendwann, ja, das Geld haben wir auch nicht im DTTB oder ihr Landesverbände müsst es bezahlen. Und am Bundesrat, es gab keinen Antrag von irgendeinem Landesverband, eine andere Finanzierung wie die vorgeschlagen.
Ja, das finde ich auch nochmal einen spannenden Hinweis, dass es eben nicht eine reine DTTB-Entscheidung war, sondern dass es getragen würde von, wie du es eben gesagt hast, auch von den Landesverbänden. Jetzt hast du es ja auch klar benannt, dass es natürlich darum geht, dass man sowas bezahlen muss und dass auch neben der Turnierwelt irgendwie natürlich auch, und das ist sicherlich jetzt auch keine Neuigkeit, der DTTB nicht zu den Verbänden zählt, der leider Gottes trotz wirklich leistungssportlich starker Bilanz der letzten Olympiazyklen finanziell auf Rosen gebettet ist. Was glaubst du denn, wie kann man jetzt in den nächsten Wochen, Monaten sozusagen mit dem Start vielleicht von dieser Online-Veranstaltung, die, wie ich finde, ja schon vielen Mitglieder und auch, ich glaube auch viele, die bislang Turniere gespielt haben, wie, sag ich mal, zurückholen, zurückkriegen nach dieser, ja, ungünstigen, unglücklichen Kommunikation beziehungsweise diesem Shitstorm, der sich da gebildet hat. Wie wollt ihr das angehen? Wie siehst du da, welche Möglichkeiten siehst du da?
Ja, ich denke, am letzten Mittwoch, die Veranstaltung, die war ja schon ein erster Schritt, einfach um auch viele Fragen zu beantworten, aber auch diese Turnierwelt vorzustellen. Und unsere Vorstellung ist, dass wir da, gerade was die Turnierwelt angeht, jetzt auch mal ganz schnell, ich sag mal, Demo-Seiten entwickeln, was denn da alles möglich sein wird wie es am Ende aussehen soll, damit die Leute also, ich sag mal, mit großer Vorfreude vielleicht sogar da drauf gehen und sagen, hey, da passiert ja wirklich was und da habe ich noch mal was. Und also zumindest die, weil die Turnierspieler sind ja die engagiertesten, die wir im Verband haben, ja.
Absolut.
Die Turniere spielen, das sind doch die, ich sag mal, die wir irgendwo auch erreichen wollen als Verband. Also wir wollen, das war ja auch ein Grund, wir wollen die erreichen, um Tischtennis populärer zu machen. Das funktioniert in erster Linie nur über die, ich sage mal, positiv Bekloppten. Ja, so wie wir drei ja auch sind. Ich meine, sonst würden wir das ja nicht machen. Ja?
Sonst würden wir nicht hier, genau.
Ob wir jetzt Geld dafür kriegen oder nicht, wir werden trotzdem so bekloppt. Ja, also
ja.
Und davon gibt es eben ja nicht ganz so viele wie normale Spieler. Und die müssen wir aus unserer Sicht viel, viel besser integrieren. Die benutzen im positiven Sinne, um Tischtennis eben zu bewerben und besser zu machen. Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Wir werden jetzt, und ich meine, da sind ja genau die Zielgruppen da, bei den Finals in Erfurt auch noch eine Podiumsdiskussion machen. Und mein, ihr seht ja, wir stellen uns da ja auch. Ja. Und die Veranstaltung am Mittwoch, die war ja inhaltlich wirklich sehr gut, sehr sachlich, von Respekt gegenseitigen, ja, auch bei der Kritik gefragt. Wir haben uns, ich denke, jeder konnte sich da sehr wohlfühlen, die gefragt haben und genauso die da gesessen und geantwortet haben. Und das müssen wir halt weitermachen. Wir müssen auf die Leute zugehen. Zum Beispiel in Hessen gibt es jetzt Kreistage. Da wird es überall mit den Vereinen diskutiert. Und meine Erfahrung ist halt, wo ich jetzt in Lambertheim oder so, wo ich spiele, da war es wirklich so, wenn man das dann mal in Ruhe erklärt hat, dann haben sie gesagt, genauso wie ihr vorhin, ja, dann nehmt doch lieber 10 oder 15 Euro, ja. Also da ging es wirklich gar nicht mehr ums Geld, ja.
Nee, es geht nicht ums Geld, also es geht, ich glaube, in der Kritik ging es zuallererst darum, dass eben, ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, dass es erstmal Stand jetzt keine Gegenleistung gibt und ich glaube der Shitstorm und ich glaube die Empörung wäre deutlich geringer ausgefallen, wenn man erst diese Podiumsdiskussion oder wenn man die Podiumsdiskussion begleitend durchgeführt hätte mit der Veröffentlichung der Entscheidung. Ich glaube, das hätte viel Ärger und viele Anrufe in Frankfurt erspart.
Wir hatten gar nicht so viele Anrufe, ja. Also das hat sich eigentlich fast ausschließlich in den Foren abgespielt und es gab dann wirklich auch einige Mails oder ja Mails in erster Linie, wo sehr sachlich und inhaltlich auch mit, da ging es nie drum dagegen zu sein, sondern da ging es immer darum, was könnte man besser oder was kann man anders machen noch, ja. Das Einzige, was mich immer so ein bisschen stört, die das gemacht haben, und da war ich noch nicht mal dabei so richtig die ganze Zeit, ja, also ich persönlich, ich setze ja nur um, was die wollen, ja, was die Verbände beschließen. Das ist unfassbar, wie viele Stunden die da reinhängen, wie links und rechts diskutiert wird und dann immer dieser Vorwurf, wir wüssten ja alle nicht, wie es an der Basis zugeht. Also das sind alles Leute, die sind zweimal in der Woche noch im Training, die reden und das ist einfach nicht fair gegenüber, die sich da engagieren, ja. Und da bitte ich einfach ein bisschen mehr Respekt auch für die, die sich engagieren, weil die machen das ja nicht einfach so, die haben ja auch alle nichts davon, also weder der Jochen bei MyTischtennis wird sich einen neuen Ferrari kaufen, noch beim DTDB irgendjemand einen Lamborghini. Ja, das ist ja Unsinn. Also es ist ja nicht so, dass das Geld, was da eingeht oder gebraucht wird, irgendwo dahin fließt. Ja?
Nee, ich glaube, das ist sicherlich auch ein paar unsachliche Kommentierungen dabei gewesen. Das bleibt dann immer nicht aus. Aber ich glaube schon, und das sagst du jetzt auch bei uns, zieht es hier auch ganz offen, ich glaube, dass man ja auch gemerkt hat, dass über diese Petition etc., also dass die Basis schon wach ist, lebt und aktiv ist. Das ist ja auch ein gutes Zeichen, dass das irgendwie für Resonanz gesorgt hat, wenngleich natürlich auch für viel Kritik oder eben auch eine gewisse Art von Unzufriedenheit. Ich bin jetzt auch ganz gespannt, wie das jetzt in der Zukunft jetzt weiterläuft und finde jetzt auch den Auftakt dieser Online-Veranstaltung, finde es auch klasse, dass du dich jetzt nochmal hier bei uns im Plausch sozusagen dem Thema nochmal stellst, weil wir eben auch doch sehr, sehr viele aktive Hörerinnen und Hörer haben, die sich, glaube ich, mit dem Thema beschäftigen bin da ganz gespannt, wie es jetzt weiterläuft. Und wir bleiben natürlich da irgendwie am Ball. Und Andreas, wir haben dich zwar offiziell nur für eine halbe Stunde angefragt, aber ein Thema, jetzt weg von der Turnierlizenz, würde mich, und ich weiß, dass es bei Erik ähnlich ist, total noch interessieren, deine Einschätzung zu hören, wenn das noch irgendwie zeitlich reinpasst. Auch das ist eine Suggestivfrage von mir, weil ich hoffe, dass du vielleicht noch die Minuten hast. Und zwar
so zu spät, komm Lennart, mach jetzt.
Ja, Quadri Aruna hat sich zu Wort gemeldet und hat als, finde ich, einer der ersten Profis wirklich sehr, sehr, sagen wir mal, sehr offensiv, sehr öffentlich auch dazu und auch sehr klar Stellung bezogen zu WTT und zu Vorgängen in der WTT, also World Table Tennis, als sozusagen die vom ITTF, vom Weltverband ausgeklammerte Gesellschaft, die sich um die großen Turniere kümmert. Auch Jörg Roskopf bei uns im letzten Plattenplausch war alles andere als amused. Erik, du korrigierst mich, wenn du es anders wahrgenommen hast.
Ja,
mit den vor allen Dingen
hat Tacheles gesprochen, ne?
Ja, vor allen Dingen mit der Termin-Hatz, die die Vereine treffen, die die Verbände, auch den DDTB trifft. Andreas, wie siehst du das jetzt international? Ich meine, es gab schon eine große Fehde zwischen WTT und DTTB, die wurde beigelegt, auch unter der letzten Präsidentin Claudia Herwig. Deswegen, die wollen wir jetzt hier gar nicht neu aufleben lassen, aber es ist schon so, dass Erich und meine Wahrnehmung auch dahingehend ist, dass es schwierig ist mit dem Weltverband, beziehungsweise mit WTT aktuell. Wie siehst du das?
Wir kritisieren das seit 75 Sendungen.
Ja. Also die Grundproblematik ist, und jetzt spreche ich einfach mal als Vereinsvertreter von Eastside zum Beispiel, ja. Wenn wir einen Kalender hätten, einen Jahreskalender, in dem klar drinsteht, wann, wo, was ist, ja, und der wird eingehalten und der wird nicht ständig verändert, und dann ist es überhaupt kein Problem, für jeden Spieler einen persönlichen Einsatzkalender zu stricken und zu bauen, damit alles unter einem Hut passt. Das Hauptproblem ist, dass WTT keinen fertigen Turnierkalender vorlegt und den ständig wieder ändert, noch was reinbaut und wieder was rausnimmt, keine Planung deshalb möglich ist, und zwar weder für die Spieler noch für Vereine noch für Verbände. Das ist das Hauptproblem an der Geschichte. Und wenn man dann natürlich hört, dass du an allen möglichen Turnieren teilnehmen sollst, das hat ja auch Patrick Aruna kritisiert und nicht nur er. Es ist auch in China, ich habe gehört von Fan Zedong und Ma Long, wurde jetzt auch ziemlich Stress gemacht. Natürlich nicht so öffentlichkeitswirksam wie von Quadri, aber am Ende 5 Monate eben die Gehälter nicht auszuzahlen und die Spieler zu verpflichten, dass sie an Turnieren teilnehmen sollen. Wer kann sich als normaler Arbeitnehmer leisten, im Prinzip 5 Monate kein Geld zu bekommen, aber immer weiter zu arbeiten? Das ist doch das Problem, dass etwas verlangt wird von den Spielern, aber die Gegenleistung fehlt. Und nur mal so interessant, weil das sind ja auch keine Zahlen, die kann man ja nachrechnen. Die Spieler des Deutschen Tischtennisbundes haben im vergangenen Jahr, und da ist 80 Euro Prämie für den ersten Platz beim WTT Contender Turnier Jugend eingerechnet, genauso wie Viertelfinale beim WTT Champions oder sonst wo, 200.000 Euro verdient. Da kann jetzt jeder mal nachschauen, was das bedeuten würde. Wer da noch im Plus ist überhaupt. Mit anderen Worten.
Zwei Stück.
Zwei Stück, genau. Han Ying und noch jemand hat 50. Ich glaube, Dank Yu. Ja? Die zwei haben 50.000 Euro alleine verdient. So. Und die müssen alles selbst bezahlen. Der DTTB bezahlt kein einziges Turnier für diese Spieler. Und dann ist es halt schwierig, das aufrechtzuerhalten. Und die Vereine werden gebraucht, damit die wenigstens pünktlich ihre Gehälter bekommen. Und es funktioniert halt nicht. Und man wird, ich denke, nach Olympia wird es einen großen Cut geben. Entweder das wird dann im nächsten Jahr vernünftig laufen. Oder ich glaube, dann werden auch die Spieler deutlich mehr aufschreien, wie das jetzt nur von Quatri Aruna war.
Ja, spannend, so nach Blick nach vorne. Ich habe nämlich auch gedacht, dass er macht es jetzt und auch sehr, sehr mutig, natürlich sicherlich auch gespickt mit auch ein bisschen wenig sachlicher Kritik, aber
ja.
ich bin auch gespannt. Der erste ist, ich bin auch gespannt, genau wie Andreas, also, weil die Wut ist ja spürbar, ne? Ob man nun ja. im Kraftraum im DDTZ mal die Ohren aufmacht und in dem Fall den Jungs mal zuhört, was die sagen. Und auch, sagen wir mal, so eine Art von gesellschaftlicher Kritik, Erik und ich haben das auch im Plausch schon mal besprochen. Die Frage, wohin werden Turniere vergeben, wie werden Wildcards vergeben? Ich finde das vor allen Dingen intransparent. Und mir macht das Sorge, ehrlich gesagt, als Tischtennis-Fan, wie sich das weiterentwickelt, weil ich habe das Gefühl, dass es das so ein bisschen außer Kontrolle gerät, weder die großen Verbände, jetzt in dem Fall der DTTB, da wirklich alleine was machen kann und gleichzeitig auch die ITTF als Weltverband irgendwie, ich auch nicht mehr das Gefühl habe, dass die das nochmal einfangen können. Zumindest nicht auf der Ebene, neben den vielen guten Ideen, auch Tischtennis neu zu präsentieren. Das haben wir auch oft genug hier gelobt im Plausch. Aber eben dieser Angst, dass doch, naja, wie in einigen anderen großen Sportverbänden Sachen ablaufen, die der Sportart an sich dann im Nachgang vielleicht nicht oder auch gar nicht gut tun. Die Sorge habe ich schon.
Ja, das ist sicherlich auch sehr berechtigt. Und die ITDF hat überhaupt keine Kontrolle mehr. Das sehe ich auch so. Ja, das liegt alles bei WTT. Und ich hatte eine Diskussion oder ein Gespräch mit Dmitri Ovtcharov darüber auch. Und ich sage, am Ende seid doch ihr schuld. Ihr spielt doch. Ihr, die Spieler, seid schuld. Und er sagt, ja, wir haben halt auch keine Gewerkschaft. Sie bräuchten eigentlich eine Art Gewerkschaftsführer, der eben nicht ein Spieler ist, sondern der nur die Interessen der Spieler vertritt und eben selbst, nicht auf eine Wildcard oder Ähnliches angewiesen ist. Ja?
Damit schlage ich Erich Bottroff vor, direkt hier auf, ganz offiziell.
Ja, gut. Ja, Diplomat.
Und da eben dann auch entsprechend auftritt. Nur jetzt, das wird halt schwierig bei Chinesen, Japanern und anderen, ja. Die ziehen da ja nicht mit. Aber wir müssen doch nur nach Düsseldorf schauen, wer da alles spielt.
Ja, das würde schon reichen. Ich glaube auch, dass es.
Ich weiß nicht, ob ihr mal die Hospitality-Kosten da euch angeschaut habt, was die da ausgeben.
Ja, wir haben mal, also
Start. Das ist oft für ein Spiel nur, machen die meisten.
Ja, ein Spiel. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist
Wahnsinn.
Absurd, ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema.
Das sind ja die Spieler selbst dran schuld. Am Ende. Ja, die brauchen Weltranglistenpunkte, aber warum
brauchen sie. Zu welchem Preis, ne? Zu welchem Preis?
Zu welchem Preis? Und auch dieses Olympia, das wird ja so hoch bewertet. Aber ist die Sportart oder eine Sportart nur auf Olympia reduziert? Manchmal hat man das Gefühl, es kommt nur noch drauf an, was du da bei Olympia spielst und machst. Danach wird eine Förderung gemacht. Also ich sage immer, für mich ist sportlich gesehen der Einzelweltmeistertitel doch sportlich gesehen der viel größere Erfolg. Da musst du gegen 6 Chinesen gewinnen, 6 Japanern musst du dich durchsetzen und so weiter. Ja? Bei Olympia hast du gerade mal 2 von jeder Sorte.
Das ist richtig. Und ich finde den Hinweis jetzt auch nochmal gut von dir, Andreas, dass man wirklich immer echt guckt, jetzt nach Olympia, bis dahin werden alle Punkte sammeln wollen und haben sich eben zurückgehalten, außer Aruna, der jetzt nach vorne gegangen ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt nach Olympia passiert, zumal man jetzt auch, ob es nur in den Foren ist oder über auch mal, wenn man in der internationalen Szene ein bisschen hinhorcht, ja wirklich auch die WTT jetzt auch momentan, glaube ich, immer noch nicht da ist, wo sie ist, sein will, jetzt Finanzen betrachtend zu schauen, inwieweit können sie sich das eigentlich noch weiter erlauben, auch selber diesen Anspruch an die Verbände zu stellen, was Turnierausrichtungen angeht. Preisgelder angeht. Und wenn wir sehen, wo die großen, die allergrößten Turniere aktuell ausgerichtet werden, ist zum Beispiel leider Deutschland wirklich letztes Jahr wieder mit dem Champions dabei, aber eben ein paar Jahre raus gewesen. Und das spricht meiner Meinung nach auch nicht für eine Sportart, weil in Deutschland zuvor die Turniere einfach gigantisch gut besucht und ausgerichtet waren.
Ja, das ist ja ein Wahnsinn. Du kannst ja nicht.
Wir haben 22.000 Tickets verkauft in Frankfurt. Noch nie wurden überhaupt auch nur annähernd so viele Tickets verkauft bei einem WTT-Turnier. Und das Turnier war im Minus.
Ja, das ist natürlich schon. Das
muss man sich mal vorstellen.
Das muss ich
Preisgeld ja, wurde Wahnsinn. Von 800.000 auf 500.000 schon reduziert. Und trotzdem war das Turnier im Minus, trotz über 20.000 verkaufter Tickets. Und die waren jetzt ja auch nicht für 5 Euro. Ja?
Nee, das war kein Schnapper.
Also, dann kann was am Konzept nicht stimmen, oder?
Ja, eben. Und trotzdem werden noch Preisgelder und Gehälter nicht ausgezahlt. Also, das ist ja.
Aber diese Woche sollen sie kommen. Also nach Arunas Protest kam dann auch an die Spieler, gab es dann SMS-Nachrichten, dass das Geld in Processing ist.
Ja, aber das ist ja auch Wahnsinn, dass da, ich sag mal, dass da so eine Riesenkritik kommt und der Weltverband sich da auch überhaupt nicht so äußert, ne? Also dass man das da so laufen lässt.
Ja, ich glaube, das ist einfach so. Momentan sieht man sich da, glaube ich, noch in der mächtigeren Position, beziehungsweise, ja, ich glaube, das ist, ich kann es auch nicht einschätzen, aber jetzt glaube ich auch, der Druck wird erhöht, wird höher und nach Olympia bin ich auch gespannt. Das war nochmal eine.
Ja, wir sind ja in einem Austausch auch mit WTT in vielen Bereichen, die kriegen das ja auch gesagt, aber es macht keinen Sinn, diese Kritik öffentlich da zu äußern, sondern man muss das in Ruhe, in Gesprächen, muss man das einfach immer wieder anbringen und dann kriegt man auch kleine Erfolge. Ja? Mhm. Also, aber das geht nicht im ersten Gespräch und im zweiten, sondern da muss man wirklich hartnäckig sein und dann passiert ja auch was. Mhm. Ja? Ja. Mühselig, aber okay, das ist manchmal so.
Jetzt haben wir deine Zeit schon extrem strapaziert, Andreas. Ich sage erstmal schon mal einen riesen Dank, dass du, ich glaube auch relativ spontan, Erik hat den Kontakt zu dir aufgenommen, hier eingestiegen bist und einer von vielen super interessanten Gästen auch wieder hier bei uns im Plattenplausch gewesen bist. Und ich habe so die Vision, dass du hast jetzt September angesprochen, mit all deinen Funktionen und all deinen Ämtern, die Erik ja fast richtig, glaube ich, aufgezählt hat. Dass du auf jeden Fall im deutschen Tischtennis weiterhin sehr aktiv, ein sehr aktives Gesicht bleiben wirst.
Zum Leidwesen einiger, ne?
Ja, ich glaube, allen recht kann man es in der Position wahrscheinlich nie machen, aber.
Also, das letzte Mal wurde ich in Hessen einstimmig gewählt, da habe ich dann ernsthaft gefragt, was habe ich falsch gemacht? Ja, weil ich sage immer, wenn man viel macht, macht man auch immer mal was, wo man das eben nicht jedem recht macht. Ja,
Das ist auch schwierig, dazu. Ja.
Wichtig ist, denke ich, einfach, dass immer klar ist, man macht sich da ja Gedanken und macht es nicht einfach so, sondern man hat abgewogen und irgendwann muss irgendjemand eine Entscheidung treffen. Die passt nicht immer jedem, aber sie wird eigentlich oder auch von mir, oder sie wird nicht so getroffen, wie es mir passt, sondern wie man glaubt, dass es, wenn man alles zusammennimmt, die beste Entscheidung eben in dem Fall fürs deutsche Tischtennis ist. Ja.
Ja, ich glaube, du hast da ein breites Kreuz und bist auch resistent für Gegenwind.
Ja, glaube ich auch. Also. Ja.
Wir gucken mal, wie es weitergeht und mal gucken, ob wir dich dann bei der nächsten Einladung Plattenplausch in neue Funktion einladen werden. Vielen Dank für deine Zeit hier am Dienstagabend. Jetzt haben wir nochmal deinen 10-Stunden-Tag ein bisschen überstrapaziert, aber glaube, einige interessante und spannende Antworten und Denkanstöße auch bekommen von dir. Und ja, herzlichen Dank erstmal.
Alles klar. Danke, Andreas. Ciao. Schönen Feierabend.
Tschüssi. Ja, Mensch, Erich, das war der Präsident, der Neue. Viel Infos, ne? Viel offene Kommunikation hier im Plausch auf jeden Fall bei uns.
Ja, hätte ich nicht gedacht, dass das so unkompliziert funktioniert, gerade in dieser heißen Thematik mit der Turnierlizenz wirklich Rede, Antwort gestanden, fand ich, ja, toll. Hat Spaß gemacht und ich glaube, wir haben
sind ja mittlerweile wirklich ein Politik-Podcast, ne? Das ist ja irre.
Es ist verrückt, ne? Also klasse. Angefangen als Corona-Nische vor 75 Sendungen.
Ich finde diese Aruna-Nummer richtig spannend. Ich finde auch, gucken, wie das weitergeht. Der Druck wächst irgendwie.
Ja, einer. Also es ist, man muss sagen, so wie er das auch in seinen Postings, in seinen Statements gesagt hat, also es müssen jetzt alle aufstehen. Klar, das macht man immer, wenn man so eine Revolte anzetteln möchte. Was heißt Revolte, wenn man da jetzt öffentlich auf eine Problematik hinweist? Ich bin mal gespannt. Ich denke, es reicht ein Turnier in Dubai, wo einfach die Teilnehmer nicht kommen. Dann war es das, glaube ich.
Ja, genau, sowas. Und da wird wahrscheinlich vorher dann auch eingelenkt. Das ist ja dann Politikbusiness dann immer so, dass das dann vorher doch geregelt wird. Übrigens eine Sache noch, ne? Da könnte ich hier auch eigentlich perfekt mal einspielen.
Am Rande der Bande.
Um da nochmal einen draufzulegen. Was so ein bisschen untergegangen ist bei dem großen Treffen, wo es sozusagen um die Turnierlizenz ging, also beim Bundesrat, wurde auch eingeführt, dass eine doppelte Spielberechtigung möglich ist bis Regionalliga.
Bis zur Regionalliga.
Und jetzt aber erst in dem Moment steige ich auf.
Ja gut, ich habe ja gehört, ich meine, wir wurden ja unter anderem öffentlich kritisiert, oder uns wurde mehr oder weniger, dir wurde ja vorgeworfen. Du bist ja auch Angestellter bei Tischtennis, habe ich.
Ja, das war mir auch neu.
habe ich gelesen und musste schmunzeln. Ich habe dich, glaube ich, danach auch direkt mal gefragt, ob das ein 20-Stunden-Job oder ein 40-Stunden-Job
ist. Ja, genau.
Und ob du mit PayPal-Gebühren bezahlt
hast. Ich glaube, das lag daran, ist ja auch erstmal berechtigt, wenn Leute das irgendwie verknüpfen, weil ich auch für mein Tischtennis mal was geschrieben habe. Ich lange Zeit gebloggt, zusammen mit Jan Lücke, der jetzt auch Redakteur im Tischtennis-Magazin ist, hatten wir einen Pro- und Contra-Blog. Ich weiß nicht, dass es sicherlich darüber irgendwie zustande gekommen ist, aber Angestellter bin ich, kann ich sagen, in dem Fall nicht. Und das ist ja immer die Frage. Ich meine, ich mache auch gerne und viel was für den Deutschen Tischtennisbund in der A-Lizenz-Ausbildung. Und trotzdem denke ich, ist es möglich, kritisch über Sachen in der Funktion als Podcaster zu berichten.
Absolut.
Ja, von daher, die Kritik konnte ich jetzt auch nicht ganz ernst nehmen. Aber ist ja legitim, wenn Leute da aufpassen und irgendwie gucken, dass da die Interessen sich nicht beißen. Das finde ich okay. Erich, eine Sache wollte ich und muss ich natürlich auch noch mal angreifen. Hast du die deutsche Rangliste eigentlich mal angeguckt, so die letzten Stunden und Tage?
Nein.
Wochen? Nicht?
Nee.
Warum nicht?
Gibt's gar keinen Grund.
ich hab's gemacht.
Ja, schön.
Und mir ist da was aufgefallen. Ich guck nochmal.
Ja, kurz. Leck mich doch, das ist mir doch sowas von egal. Ey, wir haben am Wochenende das letzte Spiel gegen Bad Homburg in der zweiten Liga und wir sollten gewinnen, ne? Oder ja. zumindest unentschieden spielen.
Ja, ja, das genau. Und dann seid ihr durch, großes Ziel, und du hast eine Bombenbilanz gespielt.
Geht.
Aber ich habe 4 Punkte mehr als du, der Deutschland.
Also 4 TTR-Punkte mehr? Ja gut, du spielst halt auch in der Liga, wo du keine Punkte abgibst, ne?
Ja, aber es ist...
Aber gehst du wirklich zu null durch? Wie viele Spiele hast du denn noch?
Ich habe jetzt am Wochenende, Samstag, spielen wir in Poppenbüttel. Und die Woche drauf ist großes Meisterschaftsparty-Wochenende in Celle gegen Bagda Heide, die Jungs, um Ole Mark Scheffel. Ganz gefährlich. Und
ich glaube, da kannst du nochmal unter Promille kannst du einen abgeben.
Ja, das muss man jetzt seriös zu Ende spielen. Jedes Spiel versuchen so anzugehen wie bislang. Klar, der Druck wächst jetzt so ein bisschen. Auch als Team haben wir noch nichts verloren. Auch alle Einzelbilanzen sind wirklich ausgesprochen außergewöhnlich gut. Es hat einfach riesen Spaß gemacht, die Song. Und ich glaube, wenn man das so weiter behält, die Idee von Spaß haben, dann läuft der Hase.
Ja. Das glaube ich auch, ja. Ja. Ja, bei uns ist im Moment gar nicht so viel, also die Lockerheit der Hinrunde ist ein bisschen weg, würde ich mal sagen.
Geht, ne?
Es ist im Moment ein ganz zähes Geschäft, aber ein Spiel, ein Punkt reicht, das Präsidium ist in der Halle, da müssen wir abliefern.
Ja, müsst ihr abliefern. Ja. Ja, also von daher, das vielleicht noch.
Glückwunsch übrigens, dass du 4 TTR-Punkte mehr hast als ich.
Ja, das kann
ich
schon noch
nicht unterschlagen. Ja. Also da möchte ich dir vom ganzen Herzen gratulieren.
Ja, ja, ja. Erich, und ich merke so ein bisschen, mich hat dieser Podcast jetzt ganz schön beschäftigt irgendwie. Das war jetzt eine ganz schön gute, locker über eine Stunde. Ich hatte hier noch ein Ranking überlegt aber vielleicht muss man es bei so einem Gast mit so viel Inhalt auch.
Ja, mit so viel Information einfach auch.
Mal dann zufrieden sein als Podcast. Wir hören ja jetzt auch nicht auf. Das ist ja auch nicht unsere letzte Sendung.
Nee, ich bin's. Also wir sehen uns ja auf jeden Fall wieder zur Sendung 76, ne?
76, mit voller
76. Schmackes. Vielleicht, also, ja, mal gucken. Ja. Vielleicht, also wir werden ja auf jeden Fall in irgendeiner, also wir werden auf jeden Fall aufsteigen.
Ja.
Aber vielleicht als Spitzenreiter oder Köln oder Bad Homburg.
Ja, ich bin gespannt, wer da das Meisterschaftsrennen macht. Drück dir die Daumen auf jeden Fall für einen megamäßigen Saisonabschluss.
Und aber ich habe gesehen, weißt du, wie Benno Oehme, der hat jetzt ja auch bei diesem, der hat ja auch Startgeld bezahlt fürs Feeder.
Ja.
Und hat gegen Bertrand 3-0 gewonnen.
Ja, stark, habe ich auch gesehen.
Vom Post SV Mühlhausen.
Ja, Glückwünsche gehen raus, klasse, gute Leistung, toll.
Ja, hoffentlich war es das. Wir haben Samstag Abschlusstraining. Abschwitzen haben wir am Samstagabend gemeinsam.
Mhm. Abschwitzen. Das ist gut. Das werde ich mitnehmen für Zelle.
Abschwitzen.
Ja, Mensch, dann lass es dir gut gehen, Erich.
Lennart, lass es dir besser gehen, ne?
Ja.
Ich habe am Sonntag übrigens mein letztes Spiel.
Ist das so?
Dann ist Summer Break.
Mhm. Summer Break, ja. Da müssen wir auch noch drüber reden, wie wir in die Summer Break gehen, was wir da vorhaben eigentlich. Und wie das so weiterläuft bei uns, auch im Podcast.
Absolut.
Erstmal, Erich, wünsche ich dir einen fantastischen Restabend, Dienstag.
Ja, Dito.
Und bleib gesund. Viel Spaß am Wochenende.
Schlaf schön nackig, ne?
Hat Spaß gemacht. Bis bald.
Prost.
Tschüssi.
Bis bald.